Das ist alles auf Aktien. Gleich geht's los.
Viele unserer HörerInnen, die kennen das wahrscheinlich. Man will sich regelmäßig weiterbilden und hat hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit. Und das überträgt sich natürlich auch auf andere Bereiche des Lebens. Je älter man wird, desto mehr Wert legt man auf Qualität, egal ob es ums Wohnen geht, um Urlaube oder um Mode. Umso spannender, dass viele erfolgreiche Menschen nicht den gleichen Anspruch entwickeln, wenn es um ihre Finanzen geht. Oft haben sie nicht das Wissen, das Interesse oder schlichtweg die Zeit, um sich auf ihre Geldanlage zu konzentrieren. Wer kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe sucht, der ist bei unserem heutigen Werbepartner Liquid genau richtig. Liquid ist dein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau und wurde bereits 5-mal in Folge vom Kapitalmagazin ausgezeichnet. Mit Liquid habt ihr nicht nur Zugang zu einem erstklassigen Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Also, nehmt euch einen Moment Zeit für eure Finanzen und besucht www.liquid.de/welt, um ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren. Liquid, das buchstabiert man übrigens L-I-Q-I-D. Alle Infos gibt's aber auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Wir reden heute, weil es so vereinbart war. Im Januar haben wir eine Verabredung getroffen mit Stefan Hayek, berühmt-berüchtigter Hedgefondsmanager, der schon damals das Jahr in düsteren Farben malte. Zu einer Zeit, als der schreckliche Krieg sich gerade mal andeutete. Prophet Hayek sollte Recht behalten und hält sich auch heute an sein Wort. Im Oktober wollte er zurückkommen an einem historischen Termin mit einer neuen Prognose. Über diese muss geredet werden, genau wie über seine neuen Aktienfavoriten und das BioNTech-Szenario. Außerdem lüftet er das Abramowitsch-Geheimnis.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Holger Czepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 22. Oktober und man kann es nicht anders sagen, es war eine ziemlich geile Woche, zumal der Freitag auch noch richtig gut war. Ich würde einfach sagen, der goldene Oktober, ich habe ihn ja herbeigeredet, weiß ich nicht, beschworen. Der goldene Oktober
gesehnt.
Ist da. Und
gesehnt hast du
ihn. Ich habe ihn ersehnt, herbeigesehnt sowieso und er ist da, also ich finde, er ist da. Und meine These von, jetzt gelten endlich mal wieder Fakten, Fakten, Fakten oder wir schauen auf die Fakten, 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 also die Quartalszahlen der Unternehmen, die hat funktioniert. Die waren größtenteils ziemlich gut.
Ja.
Oder?
Ja. Ich finde ja, wenn man jetzt nicht auf die Aktien, das ist lustig, in der vergangenen Woche hat sich das ja ganz düster angefühlt und dann hat der DAX dazugelegt. Diese Woche hat sich es gar nicht so geil angefühlt, wie jetzt die Kurse sind. Der DAX plus 2,4% über die Woche und an der Wall Street noch viel fetter. Der Nasdaq 5,8%, Nasdaq 100 und der S&P 500 sogar 4,7% im Plus. Und das fühlt sich ja gar nicht so richtig an, weil man dachte so, ey, die Bären haben weiter das Zepter fest in der Hand, die Renditen sind gestiegen und so weiter. Aber irgendwie, der Freitag war ja da auf einmal ein goldener Tag, aber es fühlt sich schlechter an, als es ist. Und
wenn
man auch die Gewinner sieht, doch.
Aber das ist wahrscheinlich, weil du ja so der, nee, was bist du? Du bist kein Pessimist, du bist ein...
Ich bin Realist. Ich bin der,
nee,
der
das
ich
bist
bin
du
der Realist. Oh,
okay,
auf jeden Fall.
Gut, auf jeden Fall. Ich fand die Woche von Anfang an eigentlich gut. Also für mich fühlte sie sich genauso gut an, wie sie war.
Okay, dann ist ja gut. Also wenn man mal guckt, es gab natürlich ein paar fette Gewinne. Wegen der Zahlen Netflix plus 26% in einer Woche. 26%, das macht man mit Anleihen in 6 Jahren. ASML plus 22 und auch das Fett.
Und das alles gespeist, muss man sagen, oder unterfüttert einfach mit echten Zahlen. Also ich will nochmal auf die Fakten zurückkommen. Ich meine, Netflix, neue Abonnenten, ASML, mega Auftragseingang auch weiterhin. Also ne, das kommt nicht jetzt einfach so aus dem Launen.
Na gut, dann,
Laune.
Dann frage ich dich mal, was waren bei Zoom und was war bei Okta? Plus 12%. Wo sind die Fakten, lieber Sommerfeld? Also insofern, ich bin mir nicht sicher, ob überall
Fakten
da die Fakten
plus
sind.
Fantasie.
Und auch bei Netflix wüsste ich jetzt nicht, was da jetzt so außergewöhnlich war, außer dass sie jetzt mal ein paar tolle Abonnenten haben. Wenn du die insgesamt die Zahlen anguckst, dann würdest du ja auch nicht sofort denken, das ist jetzt das neue Hosse-Unternehmen. Das ist
alles eine Frage der Erwartung.
Es ist eine Frage der Erwartung, genau. Es ist nicht so schlecht ausgefallen wie erwartet und schon steigt es halt. Und das ist, wenn halt die Stimmung so grundnegativ ist, wie sie ja war. Man sah das ja an ganz vielen Indikatoren, ob der Fear and Greed Index, ob es andere Indikatoren sind, wie der Fondsmanager Survey von Bank of America. Das war halt alles negativ. Und nun wollen wir natürlich wissen, was ist denn das jetzt? Ist es alles heiße Herbstluft oder ist das so? Vielleicht schon der Beginn von der Wende.
Oh, du machst aus dem goldenen Herbst, machst du eine heiße Herbstluft. Das ist wirklich.
Es ist total warm draußen. Ich meine, das war auch ein Punkt. Man muss es ja wirklich sagen, wenn du den Gaspreis dir anguckst, der ist ja gefallen auf 113 Euro die Megawattstunde. Und das sind ja 11 Cent pro Kilowattstunde. Das liegt ja unter dem Gaspreisdeckel der Bundesregierung. Der Rohstoff, klar, ich weiß, beim Gaspreis, beim Endverbrauch kommt noch was drauf. Keine Frage. Aber da sieht man schon, es hat sich ja gedrittelt vom Sommer, dieser Gaspreis. Also auch das zeigt ja,
aber wer hat die Wetterprognose letzte Woche abgegeben?
Wir hatten beide eine Wetterprognose.
Wir hatten eine Wetterprognose.
Und wir haben beide die Heizung noch nicht an.
Ja, genau. Aber kommen wir mal zu der heißen Luft, ist ja die Frage. Ja. Und diesem Thema oder dieser Frage wollen wir heute natürlich nachgehen. Und ja, heute haben wir mal wieder jemanden hier, der ja so eine Art Stammgast oder zumindest dazu avancieren könnte, würde ich mal sagen.
Zumal also ich fände das cool, wenn er Stammgast würde.
Ja, fände ich auch. Zumal er alles mitbringt, weil, also diesmal muss man sagen, er hat sich ja quasi selbst eingeladen. Die Rede ist von Shortseller und Hedgefondsmanager Stefan Hayek. Und er war ja bereits am 29. Januar, glaube ich, hier bei uns zu Gast.
Genau.
Und er hatte eine wahnsinnig hohe Einschaltquote. Also auch das spricht ja
weit
dafür,
über 100.000.
Genau.
Ganz dafür, genau.
Wir dürfen doch die Zahlen nicht sagen heute.
Doch, dürfen wir. Wir veröffentlichen das doch jetzt.
Ach ja, stimmt. Wir sind jetzt offiziell
transparent
unter den Top-Podcasts des Landes. Ja. Auf jeden Fall, diese hohe Einschaltquote sozusagen qualifiziert ihn ja allein schon sozusagen dafür, dass er eine Art Stammgast dann wird. Und vor allen Dingen, er meinte ja schon damals, wenn sich der schwarze Donnerstag bzw. Freitag, also es war ja in Amerika, glaube ich, war es noch der Donnerstag und damals 1929, hier bei uns war es dann eben der Freitag, aus dem Jahre 1929 eben jährt, dann kommt er mit einer neuen Prognose zurück.
Ja. Und gesagt, getan, er hat Wort gehalten und er ist heute hier und wir wollen ihn genau das fragen, was es jetzt ist, heiße Luft. Was ganz Neues. Und das Schöne ist ja, da er beim ersten Mal ja schon ja, mit seiner Vorhersage so gut lag, würde man ja auch ihm jetzt abnehmen, was er jetzt für eine Prognose hat.
Die Erwartungen sind natürlich umso höher. Und ich sage, herzlich willkommen, Stefan.
Ja, herzlich willkommen, Nando und Holger. Wir hatten ja abgemacht nach dem 29. Januar, dass wir uns vor dem Jubiläum zum Oktobercrash 1929 wiedersehen. Und da sind wir.
Da sind wir, ganz genau. Und damals, als du Ende Januar da warst, hat das ja für große Aufmerksamkeit gesorgt, weil viele Leute mal das Gefühl hatten, oh, da kommt mal einer, der nicht immer steigende Kurse nur vorhersagt, sondern der auch mal vielleicht negative Sachen anspricht und auch mal sagt, hey, der Markt steigt nicht nur, sondern kann auch fallen. Und viele waren damals überrascht und sagten, Mensch, ein Hedgefondsmanager, viele kennen dich vielleicht auch noch nicht. Deswegen auch bei dir soll der Elevator-Pitch am Anfang stehen, dass du dich vielleicht nochmal denen vorstellst, die noch nicht kennen und vielleicht auch die dich schon kennen, beim letzten Mal kennengelernt haben, vielleicht noch einen neuen Aspekt hinzufügst. Stefan, deine Minute läuft jetzt.
Ja, der Intro, den gab es ja am 29. Januar schon. Also für alle die nicht zugehört haben, empfehle ich dort nochmal reinzuhören. Wir hatten ja sehr viele Zuhörer, bei denen bedanke ich mich schon mal und auch für das gesamte Feedback. Bitte am besten diesmal über Twitter, nicht alles über LinkedIn. Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren im Markt, mache etwas mit Kaufen und Verkaufen, viel Märkte und Börse seit 1994. Ich war an der Frankfurt School of Finance, habe dort BWL und Bankwirtschaftslehre studiert zwischen 1996 und 2001. Eine Hochschule, die ich von tiefem Herzen empfehlen kann, für die jünger sind und vielleicht noch nicht wissen, was sie studieren so wollen. Ich war dann danach an der ESADE in Barcelona, MBA dort gemacht, ab 1996 Investmentanalyst und Sales, habe sehr viele globale institutionelle Investoren besucht, in London, in New York, war dann ab 2001 bei Mein First, jetzt Stifel, und dort gelernt, es ist immer wichtig, be nice to people to get business. Und man lernt dort die Seite, wie man Produkte verkauft. und war dann ab 2005 Hedgefondsmanager und gleichzeitig das eigene Family Office aufgebaut. Wir haben, glaube ich, bis jetzt damals den größten deutschen Hedgefonds gehabt mit über 400 Millionen, 15% CAGR, 8% Volatilität, die wir Ende 2007 zurückbezahlt haben. Und war dann 2008 mit meinem Hund auf dem Jakobsweg, was ja dieses Jahr wieder sehr populär ist. Und hatte auch die Möglichkeit, 2008 das erste Mal Roman Abramovic auf St. Barth kennenzulernen. Vielleicht, wenn wir noch in die Russland-Thematik später einsteigen.
Oh, das klingt doch spannend. Super, das war jetzt deine Minute, das ist sehr gut. Seitdem du das letzte Mal da warst, können wir vielleicht einen kurzen Rückblick geben. Du hast ja damals ja viele Produkte für sehr luftig befunden, beispielsweise ARK Innovation, Cathie Wood. Ist seither 49% verloren. Du hast auch ein paar Produkte aus dem Hause Angermeyer für nicht so vorteilhaft für Anleger befunden. Atai Life Science minus 43%. Auch der Kollege Thelen kam nicht so gut weg. Der hat seither minus 32% gemacht. Und der DAX, würde ich sagen, ist fast schon ein Outperformer in all diesen Minuszeichen mit minus 17%. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was dich damals bewogen hat, das so zu sehen und ob du sagst, jetzt ist die Korrektur da vorbei und vielleicht kann man ja nach so tiefen Abstürzen jetzt auch mal wieder ein bisschen hoffnungsvoller in die Zukunft schauen.
Also man kann definitiv sagen, dass Tech als Long interessant wird. Das Thema mit dem DAX, dass der relativ outperformt hat gegenüber ARK, weil der DAX natürlich Tech weniger lastig ist, mehr Cyclicals. Und die Bewertung, wie wir damals besprochen hatten, von 100 mal Sales, 50 mal EBITDA, als Beispiel Zalando, oder dass dann der Kollege Richter sagt, er tritt bei Zalando zurück wegen der Ehefrau, das waren ja alles Dinge, also Mutmaßungen, damit man selber quasi die eigenen Optionen und Aktien verkaufen kann. Und das hat ja nicht nur er gemacht, sondern sehr viele. Also die hohen Bewertungen im Tech-Bereich, sei es Palantir, und andere wurden genutzt, um das eigene Vermögen der Gründer zu sichern, ja. Und diese Bewertungen von damals, die sind jetzt zurückgekommen. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass die Zinsrendite viel zu niedrig ist. Ja, wir waren ja bei 0%. Damals hatte ich gesagt, dass wir eher bei 4-5% sein sollten. Bei der 10-jährigen US sind wir jetzt bei 4%. Bei der UK-Rendite, die Probleme, die wir ja täglich sehen, sind wir auch bei 4%. Und die deutsche 10-Jahres-Rendite, die hält sie noch bei knapp über 2%. Mhm. So, stimmt. Natürlich, wenn ich diese Zinsdifferenz in die Bewertungsmodelle einfüge, ergibt sie natürlich ein ganz anderes Bild. Beispiel Snap, Morgan Stanley, Preistarget 80 vor einem Jahr, heute Preistarget 7. Ja, also die Welt hat sich ja nicht in einem Jahr komplett verändert. Es ist eher, dass der Greed and Fear der Investoren gefallen ist. Gleiches gilt für Private Equity. Ja. Wir haben, ich glaube, über 60% der IPOs, die liegen minus 50% hinten. Und was beginnt jetzt? Private Equity, die vor 2 Jahren diese ganzen IPOs an Investoren verkauft haben, fangen jetzt an, diese IPOs wieder zurückzukaufen. Und da ist immer ein sehr hohes Gefahrenpotenzial, was wir hatten ja auch besprochen, Vergleich neuer Markt 2000 zu heute und genau dieselbe Thematik war damals.
Und jetzt haben wir ja schon einen gehörigen Abschlag erlebt und ich habe mal den Nasdaq-Einsturz von 2000 mit dem ARK Innovation-Einsturz mal getrackt und beide hatten damals minus 73%, also Nasdaq, als auch Cathie Wood vom Höchststand. Und nun wäre die Frage, im Nasdaq, das ist ja ein breiter Index, wo breites Tech drin ist und wo man sagen kann, okay, breiter Index geht eigentlich selten pleite, wenn er nicht total doof gebaut ist. Bei Cathie Wood, die hat ja nun eher einzelne, sehr hochspekulative Tech-Sachen drin. Kann man dann auch den gleichen Schluss ziehen, hey, 72% oder 73% verloren, jetzt geht's da wieder rauf?
Ja, bei minus 90%.
Okay, also da könnte noch was weg.
Das war genau das Jahr 2002. Also für alle neuen Marktfonds, für die US-Tech-Fonds, Allen Lewis und Co., die waren genau 2002 auf dem Low bei minus 90%. Das heißt, wir sind bei ARK noch minus 11% Downside. Mhm. Und vielleicht 50% Upside für 2023. Also das heißt, wir sind ja ein bisschen in dem Hedgefonds-Bereich, Risk-Reward, ich habe minus 11 Downside und wenn ich es clever anstelle, kriege ich 50% Upside. Also ein guter Risk-Reward.
Okay. Und das ist jetzt bei ganz vielen Tech-Werten oder muss ja immer unterscheiden, wer hat überhaupt wieder das Potenzial, wieder hochzukommen und wer ist vielleicht dauerhaft, welches Geschäftsmodell ist vielleicht jetzt, hat sich erwiesen als doch nicht so Sache, weil wenn ich mir sowas wie Upstart angucke oder wenn ich mir andere Geschäftsmodelle angucke, wie du hast Peloton, hast du damals auch angesprochen, möglicherweise haben wir festgestellt, geht nicht und deswegen gibt es auch kein Rebound oder wie gehst du an solche Sachen ran?
Also sprich, haben wir irgendwie schon jetzt so eine klarere Sicht auf dieses, wie sagt man mal, die Spreu vom Weizen hat sich getrennt, das ist alles gefallen, aber wir sehen halt ja schon irgendwo, wo ist noch Dynamik, wo ist noch Wachstum und wo kommt das eigentlich gar nicht mehr zurück, was würdest du denn da sagen?
Ja, es ist immer wichtig, auf Fundamentals zu schauen und die fundamentale Bewertung bringt uns halt im Moment dahin, wo wir in einen Bereich kommen, was interessant ist. Peloton war bei 10-mal Sales, hatten wir ja auch besprochen, dann quasi das, was ja immer besprochen wurde, ein aufgesetztes Rennbike mit iPad. Und man hat ja gesehen, der CEO selber hat verschiedenste Insider-Verkäufe gemacht, hat sogar die eigene Aktie beliehen. Und das sind eigentlich immer genau diese Zeichen, die dann aufkommen an einem gewissen Tiefpunkt. Ja, das Thema, wenn wir da reingehen, ich glaube, wenn man jetzt vielleicht mal kurz auch vorauszuschauen, wenn man 4 positive Punkte sieht, ja, das ist für die Tech-Bewertung ist, man braucht die Visibilität auf die Inflation. Das heißt, wenn die Inflationsraten Core Inflation bei 6% beginnt, sich vielleicht nicht mehr weiter zu steigen. Das ist positiv für Tech. Wir brauchen wieder fallende Zinsen. Wir brauchen, dass die Gewinnwarnungen weggehen. Und dann können wir ab 2023 auch wieder positive Gewinnüberraschungen sehen. Und ich glaube, das ist ein Szenario, was möglich ist. Ja, es ist ja, Tech-Bereich ist ja nicht so rohstofflastig. Ja, das ist ja genau diese Lean Business Models online. Das Thema, was ich auch angesprochen hatte, war Metaverse. Ich lese gerade das Buch von Matthew Ball. Dem Metaverse, was hochinteressant ist, auch in diesem Spiel mit, warum Tesla jetzt minus 50% ist und Twitter-Aktie bei 52. Ich glaube, das geht genau in die Richtung. Ja, er verkauft, also Musk verkauft ein überbewertetes Asset. Das ist Tesla, wenn man es im Vergleich sieht zum Autosektor und probiert ein niedrigeres Asset zu kaufen, was vielleicht höheres Wachstum verspricht. Ja, wenn man dieses Thema Metaverse mit Automobil in Zusammenhang bringt mit der ganzen Thematik, die da entstehen wird. Wir hatten ja im Jahr 1995 diesen Internet Tidal Wave, der von dem CEO von Microsoft, Bill Gates, bekannt gegeben wurde. Und das war ja quasi der Beginn dieser ganzen Wachstumsmodells Internet. Und ich glaube, dass wir jetzt wieder an einem Punkt sind, wo diese Thematik Metaverse immer interessanter wird.
Okay, also das ist jetzt.
Ich glaube, auch aus diesem quasi Spielball werden sich sehr viele neue Firmen entwickeln.
Da kennt ihr nur, wenn ich jetzt diese Woche Snap gesehen habe, die hatten ja Zahlen, die waren gar nicht so schlecht, die waren leicht verfehlt, aber der Ausblick war so grottig, dass die Aktie dann mal eben 7 oder 28% fällt. Und die sind ja eigentlich, wenn es um Metaverse geht, heißt es immer, Snap, das sind die ganz großen Gewinner, weil Evan Spiegel, der weiß, wie es geht, der weiß, wie man junge Menschen hat, wie man irgendwie das Design baut, der hat immer kluge Ideen gehabt. Wie geht denn das dann miteinander überein?
Naja, das Thema ist immer, einer muss bezahlen. Das ist ja auch die Thematik an der Börse. Einer muss bezahlen. Also der ARK gekauft hat, 60% höher bezahlt jetzt. Ja, weil er vielleicht jetzt verkauft und die es short gegangen sind, decken sich ein. Das ist die Thematik an der Börse für alle jungen Zuhörer, ist immer, einer muss bezahlen. Wenn ich als HelloFresh kostenlose Voucher rausgebe, die müssen ja bezahlt werden. Und dasselbe Thematik ist in einem tech-lastigen Bereich, der von Advertising lebt. Ja, wir sind ja, wir können kostenlos Twitter benutzen, es ist eine nette Community, interessanter Newsflow, aber ich habe ja kein Abo, wenn ich jetzt die Welt abonniert habe, wo ich jeden Monat einen Abo-Preis bezahle. Es muss ja irgendwo bezahlt werden. So, und im Moment ist die einfachste Möglichkeit für einen CEO oder CFO ist, ich reduziere das Werbebudget. Das ist erstmal das, was wir im Jahr 2008 auch gesehen haben. Die Drafts in den Media Valuations waren im, würde ich sagen, Mai 2009. Warren Buffett hat angefangen zu kaufen mit Lehman Brothers im Oktober 2007, weil die Bewertungen waren da schon niedrig. Aber durch die Folgen der Global Financial Crisis, die haben sich noch 6 Monate weiter bewegt. Und in diesen 6 Monaten sind quasi die Media-Bewertungen, sind, weil sie am meisten zyklisch sind, sind sie nochmal 6 Monate gefallen. ProSieben war bei 1, Sky Deutschland war bei 80 Cent und quasi ab März 2008 stiegen die Auftragseingänge bei Daimler wieder. Man muss hier nur mal dran erinnern, Daimler hat im März 2008 noch eine Anleihe begeben mit 12% Rendite.
Mhm.
Aber gleichzeitig stiegen im Konzern selber schon die Auftragseingänge, ja? Aber nur keiner wollte Daimler Geld geben. Und das ist ja im Moment im High-Yield-Junk-Bereich. Carnival hat jetzt refinanziert für 11% diese Woche. Und sie haben das ja gemacht mit dem Thema, dass sie 10 Schiffe da in Collateral gegeben haben. Sonst wäre die Yield ja noch höher gewesen. Das heißt, sie sind wieder im Junk-Bereich wieder über 10%, was ein gutes Zeichen ist.
Warum?
Weil dann Risk gepriced wird.
Okay, das heißt die... Okay.
Und die Convertibles, die wir in Deutschland gesehen haben, 0% Zalando, 1% Delivery Hero, wenn man diese Woche wieder FT liest zu den Lieferservices, Gorilla etc., das ist ja alles nicht die Bewertungen waren ja völlig abwegig zu dem, wo wir heute stehen. Ja? Das Private Equity Geld, was in diesen Sektor reingeflossen ist, trägt sich ja im Moment nicht. So, und jetzt sagen wir mal, wenn jetzt diese Convertibles von damals oder jetzt diese Firmen an den Markt gehen müssen, sie werden keine Refinanzierung bekommen zu 0%. Und diese Differenz führt uns wieder dahin, dass es quasi ein Angebot, so wie wir es mal gelernt haben, es kommt zu einem Angebot zur Nachfrage aus. Das heißt, die Bewertungen werden fallen, die hohen Übernahmemultiples als Beispiel zu Plus zu 53 mal EBITDA, 10 mal Revenues, die wird es so schnell nicht mehr geben.
Aber bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Carnival. Hast gesagt, die haben jetzt für 11% haben die Kredite bekommen, haben 10 Schiffe als Pfand praktisch gegeben. Ist es denn überhaupt auf absehbare Zeit, wenn wir diese Zahlen sehen oder hören, erstmal Finger weg oder weil das muss man ja auch erstmal verdienen? Ja, das stimmt, Stefan. Du hörst immer sehr genau zu.
Genau
ja,
hin, in der Tat. Genau, so ist es.
Aber das war übrigens ein Schnäppchenangebot. Also da hat die Kreuzfahrtgesellschaft auch nicht viel verdient.
Das ist die gute Frage ist jetzt, heißt das jetzt, wenn die Zinsen so hoch sind, dann ist dass das der Boden jetzt ist, der erreicht ist, so 2009-mäßig? Du hast ja das Beispiel Daimler gebracht damals. Und kann man jetzt sagen, das ist jetzt wieder ein Zeichen dafür, wenn die High-Yield-Sachen, ist es schon so? Oder was ist denn der perfekte?
Ja. Die Banken können ja gar nicht Debt syndizieren. Also diese VM Morrison Akquisition wurde ja kaum platziert. Ja, das war ja auch ein sehr teurer Preis für UK Supermarkt. Und da hatte ja Goldman schon Probleme, diese hohe Akquisition wieder an den
runterzubringen, ganz genau. Ja.
Und dasselbe Thema ist ja im Moment bei Twitter. Die Thematik ist, dass dort auch gewisse Zugeständnisse gemacht wurden, aber der Markt hat sich ja in den letzten 6 Monaten verändert. Und das ist genau das Thema, ja. Woher kommt das Geld, um diese Akquisition zu finanzieren? Wir haben im Private Equity Bereich noch, ich hatte es gelesen, ich glaube, ich weiß nicht, 500 Milliarden kann das sein, die noch
rumliegen, noch, genau.
14, so. Das ist das Geld, was auf der Seitenlinie jetzt liegt. Und dieses Geld wartet genau darauf, einer muss bezahlen auf die zu hoch gekauft haben.
Und was ist jetzt der perfekte, also gibt es sowas, das heißt ja, in der Börse wird nicht geklingelt. Jetzt hast du ja schon eine Idee gemacht, okay, guckt euch die Junk-Bond-Yield-Renditen an. Kann ich mir auch so frühzyklige angucken? Du hast beispielsweise Medienwerte gesagt, jetzt könnte man sich den Kurs von ProSieben anschauen oder man könnte den Kurs New York Times anschauen. Ist das irgendein, kann man da was ablesen, wann der Boden erreicht ist oder ist das...
Das ist, Räuber, ist genau jetzt zu früh. Ich glaube, dass wir jetzt im Oktober 2022, wir waren im Oktober 2022, Die Auftragseingänge der Industrie fallen im Augenblick um 20-30%.
Okay.
So, die Auftragsbücher für 2022 sind bestens gefüllt gewesen. Die werden abgearbeitet. Aber die Frage ist jetzt, was passiert 2023? Und ich glaube, diese 20-30%, die wegfallen, die sind nicht in den Zyklikern drin.
Ja.
Und die werden noch gepreist werden.
Aber ist die Frage, was passiert 2023, geführt, würde ich sagen, ist die bei uns hier Deutschland, Europa schwieriger zu beantworten als in Amerika? Oder würdest du das anders sehen? Also vielleicht herrscht in Amerika schon ein bisschen mehr Klarheit, was da passieren könnte aus deiner Sicht? Weil wir haben ja hier zusätzliche Themen wie Energiekrise und sowas, das haben die Amerikaner.
In Amerika, man muss ja immer sehen, wer sind die drei größten Profiteure dieser ganzen Energiekrise im Moment? Das ist einmal, der Top-Gewinner ist USA, dann Russland und dann Saudi-Arabien. Das sind die drei größten Profiteure der Öl-Energiekrise im Augenblick. Ja, wir sehen von Vitol, die heute da diesen Deal mit dem Scholz gemacht haben, die haben, glaube ich, und Cargill, die haben im letzten Mal da 6 Milliarden Gewinne eingefahren, ja, Glencore. Das ist im Moment da, wo man muss man im Moment sitzen. Da wird am meisten Geld verdient. So, die USA hat ja irgendwie 30% weniger Kosten in der Energie im Augenblick. Darum ist ja auch die Diskussion, verlagere ich meine Produktion? So, und ich persönlich glaube aber, dass wir jetzt nach diesem Jahr ein positives 2023 sehen werden. Nur okay. Jetzt zu deiner Frage, ist es noch ein bisschen zu früh. Also, wenn wir später die Ideen auch besprechen, ich glaube, dass wir im zyklischen Bereich, wenn wir eine 3x EBITDA-Bewertung bezahlen, als Beispiel Lanxess oder Covestro. Covestro war auch auf 3x EBITDA in 2020. Das ist jetzt mal für deutsche Chemiefirmen, das ist ja auch ein bisschen, wenn man ein bisschen ab und an abends auf Twitter unterwegs ist, hat man ja auch in den letzten Wochen diesen German Hate gesehen. Den hatte ich so in meinen 30 Jahren noch nie so erlebt. Man hat auf einmal gemerkt, da war von den Spaniern, von überall auf der Welt, haben, glaube ich, viele so einen kleinen Frust geschoben auf das deutsche Industriemodell. Und auf einmal kam dieser ganze Frust raus mit diesen ganzen Videos mit Trump, der diese ganzen Vorhaltungen gemacht hat mit der russischen Energie. Man muss ja das nur mal so sehen. Die Deutschen und andere Länder, nicht nur Deutschland, Holland, auch Italien, haben russisches Gas bezogen. Und das russische Geld, was verdient wurde, wurde in London reinvestiert. Ja? Der Brexit ist ja eigentlich nur ein Teil davon, dass die Elite in London, wenn man das Buch London Butler liest, quasi die Fondsindustrie gestützt hat. Ja, das heißt, das, was in Deutschland ausgegeben wurde, wurde in Deutschland in London reinvestiert. Somit haben ja alle quasi davon profitiert. Und ich glaube, dass sich aber dieses Energiethema im nächsten Jahr wird sich verändern. Und dann sind genau diese Firmen, die jetzt am meisten davon belastet sind, sagen wir mal, wie die Chemiefirmen, die werden davon profitieren, weil wir ja von einem sehr niedrigen Niveau dann kommen. Aber wir sind doch nicht auf einem sehr niedrigen Niveau. Wie ich ja gesagt habe, die Auftragsbestände sind hoch. Pfeiffer Vakuum hatte gute Zahlen, auch andere. Das wird sich erst in den nächsten 2-3 Quartalen noch zeigen. Und dann sind wir genau in diesem Zyklus wie Oktober 2008. Die intelligenten Investoren haben begonnen zu kaufen. Die Bewertung war niedrig. Aber wir haben einen Liquiditätsabfluss gehabt. Wir haben weiter negative Gewinnrevisionen gehabt. Und es hat sich nochmal 6 Monate hingezögert bis zum 6. März 2009, wo es low war. Und ich glaube, so ein bisschen ist es vergleichbar.
Und bei Tech, weil du eben schon sagtest, bei Tech, das ist ja nicht so zyklisch, da gibt es ja diese ganzen Kostenprobleme nicht so, Auftragseingänge, ja, ist auch ein anderes Phänomen. Ist da möglicherweise, läuft das dann schon vor? Also haben wir Tech vor den Zyklikern oder wie würdest du das timen?
Ja, kann gut möglich sein. Tech wird in dem Moment steigen, wenn die Core-Inflation nicht weiter steigt.
Das ist ein Zinsproblem, also ein reines Zinsproblem. Okay.
Ohne Inflation, man sieht es ja. Wir haben das ja zum Beispiel am 29. Januar auch besprochen. Da haben wir ja auch besprochen, wenn Volatilität in den Markt kommt, immer diese Tage von plus 3%, minus 3%, das sind wir ja genau drin im Moment. Wir sehen diese Pivot-Diskussion und sobald diese Pivot-Diskussion in den Markt kommt, steigen die, steigen die tech-lastigen Indizes um 3-4%.
Genau, muss man vielleicht den Hörern kurz sagen, diese klassische Pivot-Ding ist, wenn die Fed, das ist ja immer die Idee, dass die Fed möglicherweise mit ihrem Zinserhöhungszyklus aufhört oder ihn verlangsamt oder sogar dreht. Das ist ja immer die klassische Pivot. Die ist aber mittlerweile erstmal weg und wieder die Diskussion, nachdem er die letzten...
Die kann ja schnell wiederkommen, aber wir sind noch nicht da. Wir müssen ja sehen, dass die Core-Inflation und ich glaube auch nicht, dass die Renditen so schnell wieder zurückkommen werden, weil auch, sagen wir mal, die Nestle-Zahlen diese Woche, wir hatten ja diese Thematik, dass Nestle-CEO Marc Schneider ist, der ehemalige Vorstand von Fresenius, der hatte sich ja mal vor 1-2 Jahren mit den Lebensmittelhändlern angelegt, wer sich noch erinnern kann, ja, mit Edeka, ja. Da wollte er höhere Preise durchsetzen. Könnt ihr euch erinnern?
Ja, es ist, passiert ja jetzt auch gerade wieder. Da wird ganz viel ausgelistet.
Ah, aber jetzt beschwert sich ja niemand. So, alle erhöhen im Augenblick die Preise. Alle. Oder was wir ja auch am Sonntag besprochen haben, wenn man, ich habe ja da mit meinen Kindern da Avengers geschaut, auf einem Ohr. Und ja. der Einzige, der da groß Werbung macht, ist Lidl und Aldi. So, das heißt, quasi jetzt läuft etwas über Marktanteilsgewinne. Ja, derjenige, der auch gestern war ja ein Artikel in der Welt von dem Mark Haas über seinen Vater und über Lidl und Aldi. Und ich glaube schon, dass Aldi und Lidl im Moment probiert, Kunden zu gewinnen, die sie früher nicht hatten. So, und diese Kunden, die jetzt gewonnen werden, die werden über den Preis gewonnen. Und diese Thematik, dass jetzt jeder erhöht ja im Augenblick die Preise, ja, das ist ja im Moment ein Fakt. Und die Thematik über Tech wird nur dahin laufen, dass wir wieder von diesem hohen Inflationspunkt zurückkommen. Und das ist ein Thema, das im Moment, denke ich, schwer zu beantworten ist.
Jetzt hatten wir...
Die Inflation wird zurückkommen. Sie wird von 8% sicher auf 6% zurückgehen.
Aber auf 2 nicht wieder. Kommen wir auf 2 nochmal zurück?
Und, okay. Die Differenz muss sein eher 0. Das heißt, wir sind im Moment bei den US-10-Jährigen bei 4%, wir sind aber nicht bei 6%. Das heißt, wir werden einen Rate-Hike sehen im November, wir werden einen Anstieg sehen im Dezember und dann geht die US-Fed auf 5%.
Wow.
Und dann gibt es die Midterm-Elections und das sind so die Next Catalysts.
Aber was ist denn, wenn jetzt die, man kann ja 2 Szenarien sehen. Man kann erwarten, die Inflation geht nicht wieder zurück auf 2, sondern auf 4. Aber die Notenbanken versuchen über finanzielle Repression, indem sie einfach Anleihen aufkaufen, die Renditen künstlich niedrig zu halten. Dann wäre das ja auch wieder positiv für Tech, weil dann würde man ja die gedrückten Zinsen in die Modelle einbauen und dann könnte man all die langfristigen Gewinne, die langfristig gemacht werden, würden dann nicht mit so einem hohen Zins abgezinst und dann wären die Bewertungen wieder besser, obwohl die Inflation hoch ist. Wäre das Szenario auch denkbar? Oder würdest du sagen, nee, wenn die Inflation nicht auf 2 zurückkommt, dann werden auch die Renditen, die wir früher so schön niedrig hatten, nicht wieder auf dieses niedrige Niveau kommen?
Na, man muss ja sagen, ich lag ja falsch. Ich habe ja im Januar gesagt, dass die Märkte fallen können, weil die Balance Sheets reduziert werden. Das war ja eher meine Annahme. Das war ja auch vor dem Aggressionskrieg gegen Ukraine dann einen Monat später. Die Thematik war ja, dass wir 7 Trillionen haben in der Fed-Bilanz.
Ein bisschen was ist zurückgekommen. Ist ein bisschen was weggekommen, aber nicht sehr viel. Es ist wenig weggekommen.
Twitter ist ja da immer.
Ja, ja.
Bei der EZB-Bilanz ist nichts.
Da ist nichts weggekommen, genau. Aber,
Und bei der Fed-Bilanz auch nicht. Das heißt, diese Ebene muss ja eigentlich noch reduziert werden. Man muss dem Markt Geld wegnehmen. Ebenso die Geldmenge M2 ist viel zu hoch. Diese Thematik mit, investiere ich als CFO in CapEx oder investiere ich in Share-Buybacks? Meine Share-Buybacks sind gedeckt, ja. Darum investieren ja so viele in Share-Buybacks, muss man ja auch sehen. Aber diese Woche war auch ein Artikel, wir laufen, glaube ich, in einen hohen CapEx-Cycle rein, der kommen muss. Ich glaube, dass sehr viele Unternehmen less CapEx, lean CapEx waren in den letzten 2-3 Jahren.
Also Investitionen, um all die Leute, die jetzt nicht des Englischen so mächtig sind, das geht einfach um Investitionen. Und das wäre doch wieder positiv. Das würde ja langfristig Produktivität erhöhen, langfristig auch Gewinne wieder erhöhen. Aber was hieß das kurzfristig?
Ja, aber wie willst du in eine Aktie investiert sein, die CapEx dick ist? Was passiert denn?
Na, gehen die Gewinne erstmal runter, ist ja klar, weil du erstmal mehr ausgeben musst für CapEx. Ja, okay. Ja, das ist langfristig wirkt sich das aus. Also wir sehen, Aktien sind nur was für langfristige Mühe, das habe ich jetzt auch verstanden. Aber die Frage ist, wie das mit den Zinsen weitergeht. Würdest du sagen, die Notenbanken, die haben eigentlich gar nicht die Möglichkeit, uns in so eine finanzielle Repression reinzujagen, also die Zinsen künstlich niedrig zu halten? Oder denkst du, am Ende machen sie es doch?
Also erstmal muss man immer sehen, wenn der Euro 6 Monate tief ist, dann ist es positiv für den DAX. Das war in 2018 so. Auf einmal ist der DAX dann 30% gestiegen, weil die Gewinne besser waren. Mhm. Der IFO ist jetzt gefallen, ZEW ist immer so ein Momentum-Index, würde ich jetzt nicht so ernst nehmen, aber lustig zum Anschauen. Und der Euro 6 Monate am Fallen ist immer positiv für den DAX. Wir hatten jetzt quasi diesen Consensus-Trade aus London, Long Oil, Short DAX. So, DAX ist minus 10%, Oil ist minus 12% die letzten 6 Monate. Das heißt, dieser Trade ist nicht aufgegangen. Mhm. Ja, so, das heißt, wenn wir über diese, wir importieren Inflation über den niedrigen Euro, aber auf der anderen Seite können wir ja preisaggressiver sein, weil wir den niedrigen Euro haben. So, das heißt, es wird in so einen Mix reinlaufen. Das ist aber, was ich von meinen Unternehmen höre, die jetzt nicht an der Börse notiert sind, die ja da immer offen sprechen können, ist, wie ich es am Anfang sagte, ist, dass wir Auftragseingänge sind, die im Moment fallen. Und diese fallenden Auftragseingänge, die sind nicht in den Bewertungen bis Ende des Jahres 2022 jetzt.
Okay, also da werden wir auch noch...
Das heißt aber... Die Gewinnrevisionen, die werden reflektiert werden. Wir sind ja beim S&P 500 bei vielleicht jetzt 14 Mal. Wir sind auf einem bärischen Level, also quasi diese bärischen Annahmen bei über 60%. Das ist positiv. Und die Gewinnrevisionen müssen halt reinlaufen jetzt. Und diese Gewinnrevisionen, die werden, so wie bei Adidas heute, was ja eigentlich nur ein Nachläufer ist von Nike, die Nike-Zahlen, die vor 2 Wochen veröffentlicht wurden, haben einen enormen Anstieg gezeigt von Inventory. Ja, das heißt, die sitzen auf extrem viel Ware, die sie nicht abverkaufen können. Und das ist eine Thematik im Moment.
Das hat man ja jetzt auch gesehen, dass die Zahlen sehen immer noch ganz gut aus, drittes Quartal, was du gerade sagst, ne? Ein gutes Beispiel war Sartorius. Eigentlich noch ziemlich gute Zahlen. Der große Knackpunkt waren die Auftragseingänge, die sie gesagt haben. Da sehen wir echt schwarz auch für 2023 rein. Und das wurde dann knallhart abgestraft, glaube ich, 20% an dem Tag verloren, die Aktie. Und das würde ja dann tatsächlich für diese 2, 3 Quartale, die du gesagt hast, lass uns die nochmal abwarten und dann haben das die Märkte im Zweifel auch das schon eingepreist. Sprechen.
Na, die Aktie hatten wir ja im Januar auch besprochen, da war sie zu teuer. Jetzt hat sie sich halbiert und der CEO und das Management von Sartorius ist ganz toll. Also ist eine ganz tolle Firma und da.
Siehst du, Holger, habe ich dir gesagt die Woche.
Du meinst, du würdest bei dem Preis würdest du schwach werden jetzt?
Ja, okay, was ist die Bewertung, Nando?
Oh, die ist hoch noch, 40, glaube ich. 35er, 40er KGV, glaube ich, immer noch.
Ja, das ist. Ich guck schnell nach.
Aber da ist halt schon noch Wachstum. Also die haben, glaube ich, immer noch im Schnitt eine wahnsinnig hohe Marge auch. Also das ist halt kein Laden, der jetzt irgendwie wahnsinnig enttäuscht hat. Der war halt einfach zu hoch bewertet.
Oh, KGV für dieses Jahr 34.
Ah, siehst du. Und da sind ja noch Gewinne. Und da werden Gewinne gemacht. Die steigen auch noch.
Wirst du bei 34 schwach? Jetzt muss ich nochmal fragen. Oder denkst du immer noch?
Nee, noch nicht.
Noch nicht.
Da darauf hatten wir uns auch geeinigt, Holger und ich.
Ich kenne die Aktie ja seit 2003. Also von dem her ist mein Schmerzpunkt eher viel tiefer.
Oh ja, 2003, okay.
Da war sie viel niedriger. Okay, gut. Dann gucken wir mal zu einer Aktie, die noch sehr viel höher war, die du auch häufiger schon bei uns angezählt hast. Und auch das hat sich bestätigt. Aber jetzt haben wir ja gehört, dass möglicherweise was Neues passiert da. BioNTech. Da war ja jetzt diese Woche die Nachricht, dass möglicherweise dieser Krebsimpfstoff kurz vor der, von einer weiteren Stufe steht. Was hältst du von BioNTech? Also Impfen scheint ja nicht mehr das ganz große Ding zu sein, aber
Der Kollege, ich höre mir ja immer diese Podcasts an, wo die Fondsmanager dabei sind, wie der Kollege von Akatis, hatte ja...
Hendrik Leber.
Genau, ist ja hochinteressant, was er sagt und er hatte ja auch sehr positiv über BioNTech gesprochen. Das Thema ist ja, was wir im Januar, let's review, was haben wir im Januar besprochen? Die Aktie war... Damals bei 120 haben wir gesagt, da ist sie fair bewertet. Die Thematik bei BioNTech ist, dass sie 5-mal Earnings Multiple hat. Und sie hat einen gewissen Cash-per-Share-Level, weil sie ja Milliarden verdient hat über diese Combinator-Covid-Thematik. So. Und das Cash-per-Share liegt irgendwo bei $90. So. Und das ist ja genau die Thematik für viele, die neu dabei sind. Darum machen wir das ja auch ein bisschen hier. Ist, wenn man jetzt mal zurückschaut auf 2000, da waren auch viele Firmen, vielleicht mal eine Firma, die war bei $5 und hatte Cash-per-Share $5. Ja? Mhm. So, dann ist das interessant, kann man kaufen, aus dem Tech-Bereich. Und mRNA ist ja auch ein bisschen Tech, weil das ist sehr hochkompliziert. So, wenn aber jetzt diese Tech-Firma im nächsten Jahr nichts verdient, geht der Cash-per-Share auf 4. Mhm. So, dann heißt, die Aktie müsste dann auch auf 4 gehen. Wenn die Firma im nächsten Jahr darauf wieder nichts verdient, ist der Cash-per-Share wahrscheinlich nur noch 3. Und das ist genau zu dem Punkt jetzt mit Cancer. Sie haben ja die Woche ein Interview gegeben und haben gesagt, dass diese Cancer-Möglichkeit bis 2030 möglich ist. Und, und als ja der erste Artikel zu BioNTech, den ich gelesen hatte, war im Februar 2020. Da war die Aktie bei 24. So, da kam der erste Artikel. Und damals hatten sie dann schon, damals hatten wir auch Gespräche mit BioNTech, damals hatten sie schon in ihrer Präsentation 6 Pipeline-Produkte drin zu Cancer. Ja, 6. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ein Cancer-Produkt habe, durchläuft das ja Phasen. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Dann müssen die verschiedenen Gesundheitsorgane müssen ihr Okay geben. Und das ist eigentlich ein Phasenstudium, was in der Regel über 5 Jahre dauert. Ja, alles, was wir ja bei Covid gesehen haben, das sind ja Notfallprogramme, die laufen. Das heißt, ich habe nach einem Jahr Notfall-Okay bekommen, ich kann das in den Markt bringen, aber die normale Studie, und das ist ja genau dieses Thema mit Cancer, das, was der Hendrik Leber ja auch gesagt hat, und ich glaube, genau das wird bei BioNTech passiert, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass BioNTech in dem Bereich erfolgreich sein wird, aber dann passiert genau das. Sie werden jetzt 5 Jahre lang Geld ausgeben, Milliarden für Grapes, für Cancer. Und dann genau kommt in dem Moment, wenn sie sehen, dass es erfolgreich ist, kommt Roche oder jemand anders um die Ecke
und kauft den Laden weg.
Boah, das ist genau der Case, der in den nächsten 5 Jahren passiert.
Das wäre ja wirklich übel. Dann würdest du also als Anleger die um die Früchte betrogen, hättest nur einfach die Finanzierung mitgemacht. Schön.
Was kostet was?
Wenn du jetzt in BioNTech investiert bist, okay. So, wir sehen jedes Quartal jetzt fallende Wachstums. Also okay, also der Growth year over year, ja. Der geht jetzt zurück, ja, weil die Leute diese Booster nicht annehmen. Also die Woche war ja irgendwie, ich habe ein Interview nur gesehen, Thomas Müller ist zum 3. Mal an Covid erkrankt. Ja, das ist ja auch ein bisschen, ich will das da jetzt nicht näher eingehen, aber im Moment will ja keiner mehr Hals-Nasen-Ohren-Arzt werden. Mhm. Ja, wer hat denn im Moment noch Grippe? Also nur zu dem Thema. Also es ist ja im Moment so, dass dieser gesamte Wachstum, der aus diesem Covid kam, der geht zurück. So, und jetzt quasi werden diese 20 Milliarden, die sie haben, die werden dafür genutzt, um genau in diese Pipeline zu gehen und da zu wachsen. Aber wie ich es ja im Januar auch schon sagte, ist ein Krebsmedikament dauert extrem lange und die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich ist, die ist nicht besonders hoch, ja, weil es halt so irrsinnig schwierig ist es auch dann erfolgreich durchzuführen.
Aber dann ist ja BioNTech praktisch jetzt nur noch eine klassische Biotech-Wette, so wie, und davon sind ja ehrlich gesagt in der Vergangenheit die meisten nicht aufgegangen, aus den genannten Gründen, weil einer kommt dann irgendwie durch oder zwei. Also von wegen neue deutsche Volksaktie, dann ja eher nicht.
Ja, ist trotzdem schade, dass sie nicht im DAX ist, aber also ich würde sie jetzt bei 120 nicht verkaufen, würde sie aber auch nicht kaufen.
Was sind die wert? 30 Milliarden?
30,9 Milliarden ist sie wert gerade. Ja, also insofern, das ist.
Ist für Roche natürlich.
Der Cash-Budget ist bei um die $90.
Ja. Okay.
Also halten, klare Halten-Empfehlung.
Halten.
Also empfehlen tun wir nicht.
Nein.
Also klare Halten-Idee.
Minus 30 Downside und wieder 80 Upside.
Oh, das ist aber ein gutes Risk-Reward. Da würde ich sagen, es ist ja so. Okay, da hatten wir aber eben schon was Besseres, ein besseres Risk-Reward. Du warst ja auch so ein großer Kritiker von Krypto und muss sagen, bisher hast du fast recht bekommen. Also immerhin, Bitcoin lebt noch und ist bei, ungefähr, ich glaube, 20.000, obwohl es immer hoch und runter geht. Es ist aber jetzt fast noch stabiler als manche Tech-Aktie, der Bitcoin. Was hältst du von Krypto gerade? Was ist da so dein, hat sich da irgendwas geändert oder sagst du, nee, das ist weiterhin Mist, raus da?
Also erstmal müssen wir uns bei den Krypto-Investoren bedanken, weil die nicht in Aktien waren, die waren in Krypto.
Ja.
Und hätten wir diese Krypto-Spekulanten in Aktien gehabt, wären die Aktienmärkte sicher noch 20% tiefer. Somit geht hier von diesem Standort ein Dankeschön raus.
Ja, da würde ich sagen, also, liebe Krypto-Investoren, vielen Dank.
Shoutout,
genau. Grüße gehen raus.
Wir müssen ja diese Thematik Inflation Hedge, ja, war ja immer.
Ja.
Also Inflation Hedge ist es ja definitiv.
Hat nicht funktioniert.
Der US-Dollar ist der Inflation Hedge plus 18% year to date und Bitcoin minus 70%. Also das heißt, wenn Inflation steigt, dann müssen wir in US-Dollar investiert sein.
Okay, gut. Also
Es hält sich ja im Moment bei 20.000.
Genau, also wir haben 19.000 Grad, aber so zwischen 19 und 20 hält sich, da passiert nichts mehr. Es scheint ja irgendwie, entweder sind jetzt alle Leute raus, sind genervt, halten das jetzt einfach und denken sich so, gucken wir mal. Oder zumindest ist auch keine Fantasie nach oben drin.
Komm, lass uns mal zu den Aktien zurückkommen. Wir waren jetzt gerade so schön
drin. Vielleicht sagt er, also du würdest von Krypto weil die Finger weglassen. Das wollen wir noch festhalten.
Also es gibt ja immer die Leute, die die Hochs markieren, die da drin waren, die haben die Hochs gefeiert. Bei 60.000 und die Leute, die Hochs bei 60.000 gefördert werden, genau die sein, die die Lows markieren. Und wenn die draußen sind, dann ist es interessant. Und die Thematik war ja immer, wo laufen diese ganzen Bitcoin-Farming-Kosten? Es war ja mal eine Phase in 2019. Wir kennen ja dieses Restaurant Grill in Berlin. Da hatte ich viele lustige Gespräche auch, ein bisschen mit der.
Du meinst Grill Royal, meinst du?
Grill Royal, ja.
Sehr genau, gut. Grill Royal.
Und da treffen sich ja immer ganz gewisse Personen auch. Und man lustig, wer da alles so eine Meinung zu was hat. Und die ganzen Krypto-Investoren von damals, können wir später diskutieren, gehen jetzt in Solar rein, ja, Renewables. Und die waren damals in 2019 bei 3.500, waren die alle sehr bullish. Dann hat der Krypto quasi Bitcoin 3.500 sechs Monate gehalten. Und dann ist sie quasi von 3.500 ist sie auf 65.000 gegangen. Und ich glaube, wir brauchen wieder so eine Phase von Krypto, die wir im Moment sehen, sechs Monate auf einem gewissen Level. Und wenn sie sich sechs Monate auf dem Level hält, ist der Risikogewalt gar nicht so schlecht, um da wieder zu investieren.
Aber sind wir doch fast schon, oder? Wie lange geht das jetzt einigermaßen seitwärts?
Jetzt hast du schon so.
Was sind die Mining-Kosten? Ich weiß nicht, wo die Mining-Kosten sind. Es gibt ja diesen Graphen, der ja mit hochläuft. Und damals in 2019 waren die immer bei um die 7.000. Mhm. Dann sind die hochgegangen auf irgendwie 12.500. Das heißt ja, irgendwo bei 12.500 ist ein Level, wo sich das matcht.
Und da kann es nicht drunter gehen. Das ist wie bei den Goldproduktionskosten. Wenn das drunter fällt, dann werden die Minen geschlossen und dann haben wir automatisch eine Angebotsverknappung und dann läuft das. Aber jetzt haben wir ja bei Ether umgestellt, das Verfahren. Da gibt es ja gar nicht mehr so hohe Mining-Kosten. Da haben wir ja Energie gespart. Jetzt ist ja sogenannt, das ist ja die Energiesparvariante von Bitcoin. Wäre das was für dich? Auch nicht. Okay, gut. Jetzt hast du aber schon gesagt, die Leute gehen alle in Solar rein. Wäre da noch was Großes zu holen? Das ist ja, viele Menschen haben ja da Ideen. Also es boomt ja nicht nur Public Equity bei Solar, sondern auch Private Equity in Solar. Siehst du da irgendwas Spannendes?
Ja, super. Also wir sehen ja jetzt, also sagen wir mal, jeder demokratisch gewählte Politiker auf der Welt hat doch jetzt eine Aufgabe, ein Mandat in diesem Bereich quasi Geld zur Verfügung zu stellen. Ja, wir haben ja, also die Woche war ja Lindner bei Maischberger, habe ich mir angeschaut. Dann war gestern Theo Weigel da. Das ist ja so ein bisschen nochmal die alte Garde, die interessant anzuschauen ist. Ich schaue mir jetzt nicht viel an. Der Christian Wulff war eine positive Überraschung. Aber der Lindner hat ja auch gesagt, dass jetzt diese ganzen Bereiche im Solar vereinfacht werden, dass dieser ganze Papierkram wegfällt, alles, was da vorgegeben wurde, wird jetzt vereinfacht. Das heißt also, das ist meine persönliche Meinung, jeder demokratisch gewählte Politiker, der muss jetzt dafür sorgen, dass ab 2023 prozentual der Renewable-Bereich steigt. Wir haben ja diesen Renewable Act auch in Amerika, der quasi vorgibt, was jetzt investiert wird bis 2030. Wir haben heute wieder ein Interview von der Ministerin dort zu zur Energy quasi, dass die Ölfirmen etc. müssen auf Renewable umsteigen. Und ich glaube, das ist genau der Sektor, wo man investiert sein muss. Das heißt, wir haben ja noch nicht über ETFs gesprochen. Mhm. Es gibt ja verschiedenste ETFs wie den Invesco TAN oder iShares Clean Energy. Also ich glaube, das sind genauso zwei ETFs, in denen man investiert sein muss.
Okay, also das wären so...
Öl wird auf 60 gehen zurück. Das ist meine ganz starke Meinung. Der Ölpreis wird im Moment noch gestützt.
Von Saudi-Arabien durch Angebotsverknappung.
Ja, und die Diskussion, dass ja quasi der russische Ölpreis, dieses Distillat, handelt irgendwo bei 60 bis 70. Das heißt, die Arbitrage muss ja einsetzen. Wir haben ja diese Tanker-Stocks, ja, Scorpio, Superzahlen, Superfirma, Monaco-based, die verdienen sich ja dumm und dämlich im Moment, ja.
Und indem du einfach Schiff einfach umflackst und dann fährt das mit dem gleichen Öl woanders hin und dann haben wir das Öl. Ah, das ist cool.
Wie heißt die Scorpio oder was? Sind die börsennotiert? Nein.
Scorpio ist börsennotiert.
Okay.
Hat sich verdoppelt dieses Jahr.
Okay. Scorpio Tankers, ich sehe es hier, in Amerika gelistet. Wir schauen mal schnell drauf, für alle, die es wissen wollen. Wow. Boah, das ist aber echt ein Chart. Die hat sich sogar mehr als verdreifacht.
Und unter 40 kaufen sie die Aktien zurück, weil sie verdienen so viel im Moment, auch jetzt im laufenden Quartal. Also wer auf gute Quartalzahlen setzen will, der kann sich bei Scorpio anmelden.
Das Lustige ist,
wo meldet man sich da an?
Man muss trotzdem sehen muss, das Kursgewinnverhältnis ist von 88 jetzt auf 5 gefallen. Also es sind sehr volatile Zahlen. Und da sieht man,
Warum soll ich mir Stahlaktien wie Klöckner kaufen bei einmal Buch? Da war die Klöckner-Aktie bei 13.
Ja.
Und jetzt ist die Klöckner-Aktie eher auf dem Weg Richtung 6. Mhm. So, und das ist genau die Thematik, die wir immer haben. Auch die alte Peter Lynch-Story. Du musst diese zyklischen Aktien kaufen, wenn sie teuer sind. So, wenn du jetzt Öltanker-Aktien kaufst, zahlst du ein hohes Multiple. Weil das Gewinnwachstum im Augenblick ist gigantisch.
Ja,
so. Ja. Aber jetzt müssen wir ja, weil wir heute ja auch irgendwie aufs Q1 2023 schauen wollen. Jetzt musst du dir anschauen, wo sind die typischen Multiples tief? Und genau das ist EBITDA im Chemiebereich dreimal, halber Buchwert bei Klöckner. So, das ist so ein bisschen jetzt eher die Thematik. Also man kann in den Öltanker-Aktien weiter investiert bleiben. Ich glaube, dass die weiter gutes Geld verdienen werden. Aber natürlich geht das Gewinnwachstum, wird sich das verändern. Und die Thematik war ja auch bei minus 40. Ja, ICAN, wenn du eine eigene Raffinerie hattest, das ist ja immer noch für mich der Trade des Jahrzehnts. Ja, wenn du bei minus 40 Öl kaufen kannst und eigene Schiffe hast, eine eigene Raffinerie, das ist, glaube ich, immer noch der beste Trade.
Bitte einmal voll laufen lassen und dann hast du damit sehr gute Gewinne gemacht. Das stimmt. Leider war das nur sehr kurz, die Zeit mit den negativen Ölpreisen. Aber ja, da gibt es die Once-in-a-Lifetime-Chancen. Und okay. Also du sagst aber trotzdem, Öl ist für dich, bleibt für dich eher ein Short als und du würdest also so long Solar gehen und Short Öl gehen.
Genau.
Auch, okay.
Auch die ganzen, quasi die ganze CapEx, der kommen wird, die müssen ja investieren.
Ja.
Biden will ja, dass die Ölindustrie in Amerika investiert.
Ja.
Und ich glaube, dass quasi auch dieser XLE-ETF,
okay,
also quasi Long, Tan, Short, XLE, der lief ja schon gut diesen Sommer, kannst du ja mal öffnen.
Ja, ich gucke mir mal XLE schnell an und alle anderen könnt schon weiter lauschen, was Stefan noch für gute Idee hat. Der XLE hat das, der Energy Select Spider Fund. Also es gibt in Amerika ganz viele so Branchenfonds vom S&P und der XLE ist der Öl- und Gasfonds. Und der ist dieses Jahr gelaufen. Ich würde jetzt einfach hier mal nachschauen, damit ihr alle auch wisst, wovon Stefan spricht. Der ist gelaufen in diesem Jahr plus... mehr sogar, plus 57. Und wenn du das in Euro noch genommen hast, dann kannst du nochmal 1,18 dazu rechnen. Das wäre ein richtig geiler Trade. Also.
Aber gut, das ist die Vergangenheit.
Genau.
Wir schauen ja in die Zukunft.
Da wollte er jetzt auch short gehen, hat er gesagt.
Genau,
also insofern,
richtig.
Das ist okay. Aber ich gucke nochmal trotzdem für alle ich schaue es nochmal einmal in Euro, damit ihr seht, was ist. Es gibt ja immer so Menschen, die so vergangene Geschichten gerne hören, so ein bisschen wie vom Krieg erzählen. Und wenn man den XLE gehört hätte in Euro, wären 82% hätte man gemacht. So, inklusive Dividenden. Okay. Was hast du noch im Angebot, lieber Stefan, an spannenden Sachen? Wir haben ja auch oft über Real Estate gesprochen, über das ist ja auch eine zinssensitive Branche, also über Vonovia und Co., über Immobilienaktien. Ist da irgendwas zu holen in irgendeiner Richtung?
Also die Thematik mit Vonovia, die begann ja, und Adler und Co., die begann ja in 2019 mit der Thematik Mietpreisbremse in Berlin und quasi mit dem entscheidenden Faktor, dass dieser Green Energy Bill eingeführt wurde von den Grünen. Mhm. Und ich glaube, das hatten viele nicht auf dem Radar. Also wir verfolgen ja auch immer gerne die Top-Holdings der deutschen Long-Only-Funds. Und köstlich ist ja, wenn man auf 2019 zurückschaut, die Top-Holding in 2019 war Wirecard Nummer 1.
Und Vonovia 2, oder?
Und Deutsche Wohnen Nummer 3.
Okay. Okay.
Also, und das ist ja, Wirecard ist nicht aufgegangen. Und Vonovia und Deutsche Wohnen ist jetzt auch nicht aufgegangen. Und Vonovia hat sich noch ein Jahr gehalten. Aber diese Balance Sheet Maximierung in den Markt rein, wo sie ein massives CapEx-Problem bekommen, war voraussehbar. Und ich hatte auch Calls mit dem CFO mit dem Zahn von Wohnen oder bei Vonovia, wo ich auch genau diese Frage gestellt habe, vor 2 Jahren schon. Da habe ich genau auf das Thema hingewiesen, was passiert mit dem CO2, was passiert mit den Investitionen. Und ich glaube, da haben die wenigsten drauf geschaut, die haben immer alle nur gesehen, ja, die Preise steigen, die NAVs steigen, diesen Fokus auf FFO. Aber was kostet das alles? Und ich glaube, das ist jetzt quasi abgefrühstückt worden. Auch dieser Short bei Adler, ja, das ging ja schon in 2019 los. Also der Kahn war, der hat ja ab da eigentlich begonnen zu verkaufen. Der war auch immer Stammgast im Grill Royal.
Also man sieht. Also wir sollten ins Grill Royal gehen und da kann man gute Anlageideen bekommen. Früher hieß es ja immer mit dem Taxifahrer fahren, da kriegt man was mit, aber du würdest sagen, Grill Royal ist die bessere Adresse. Gibt es da irgendein Gericht für normale Anleger, die ein bisschen günstiger da speisen wollen und günstiger Ideen haben? Oder wie viel muss man da mitbringen beim Grill Royal? Du kennst dich ja wahrscheinlich aus. Okay.
Aber dieser Immobilien-Short, der läuft jetzt seit 3 Jahren. Du hast ja auch nochmal einen Twitter da gemacht oder einen Podcast letzte Woche. Also da sollte man ein bisschen vorsichtiger werden. Also ich glaube schon, dass sich da Opportunitäten ergeben. Und das ist ja auch genau das Thema, dass quasi diese Immobilienaktien fallen ja mit einem steigenden Zins. Mhm. So, da gibt's auch ein ETF. Und ich hatte ja im Januar auch ein bisschen angedeutet, die Retail-Investoren sollten mal auf inverse ETFs schauen. Mhm. Und da gibt es ganz tolle ETFs. Nur mal so, die professionellen Family Offices, wo ich ja auch in Kontakt bin in London etc., die professionellen Family Offices gehen in ETFs. Ja, also mit einem gut gemanagten Hedgefund-Portfolio konntest du dieses Jahr 8% verdienen. Plus 8%, was sehr gut ist. Mhm. So, und wenn du quasi jetzt noch professionell in den ETF-Bereich reingehst, kannst du dort auch Geld verdienen. Und ein Beispiel davon sind diese inversen ETFs. Das heißt, ich kaufe ein ETF und setze aber darauf, dass das, was dort drin ist, quasi fällt. Ja, also zum Beispiel der Direction Daily Real Estate, da gibt es so ein Bear-ETF, wenn man den gekauft hat, Ticker ist DRV. Der hat dieses Jahr plus 130% gemacht. Das heißt, wir haben diese Thematik mit fallenden Immobilienwerten nicht nur in Deutschland. Also da ist schon sehr viel eingepreist an Negativen.
Okay, und würdest du deine Shorts wahrscheinlich da jetzt schließen langsam? Würdest sagen, nehme ich jetzt mal mit? Und dann würdest du gucken, so langsam mal dran denken, vielleicht da auch ein paar Positionen wieder aufzunehmen.
Man kann ja die inversen ETFs auf Short gehen, ja. Das heißt, ach so. Ein inversen ETF, der gut gelaufen ist, zum Beispiel wie der EPV. Das ist ein Short auf den FTSE Europe All Cap Index. Der ist ja plus 64%. Man kann sich ja auch überlegen, aha, der ist plus 64%, für das ist das ein guter Short für Q1 2023.
Okay.
Ja, also das ist ja...
Aber wie funktioniert das? Wie wird das jetzt...
Ich glaube, um ein bisschen... beim Fokus zu bleiben, ich glaube, dass Tech interessant wird. Ich glaube auch, dass Immobilien interessant wird, aus dem Grund, weil wir ja an den Peak heranlaufen im Inflationszyklus. Wir werden in den nächsten Monaten an den Peak heranlaufen. Und dann werden wir sehen, dass auch die Zinsen peaken. Ja? Also der Zinszyklus wird dann auch an den Punkt kommen. Aber er wird meiner Meinung nach nicht so schnell runterkommen, wie vielleicht viele denken.
Aber reicht schon. Aber
wenn wir 1% wieder fallende Core Inflation haben, dann wird es einen Impact haben. Und das sind genau diese Sektoren, Long Tech, Long Real Estate, sind genau so zwei Sektoren, die dann davon profitieren werden.
Aber reicht das schon, wenn wir uns vom Peak nur etwas nach unten entfernen? Und wenn dann die Erkenntnis kommt, okay, die Kerninflation bleibt noch hoch, die Inflation insgesamt auch noch immer relativ, ist dann nicht auch ein Enttäuschungspotenzial da? Weil als Tech-Investor denkst du wahrscheinlich dann doch, 2-3% sehe ich dann in ein paar Monaten oder in 1-2 Jahren wieder. Ist da nicht Enttäuschungspotenzial? Was dann wieder droht? Muss erstmal durchatmen.
Ja, ist schwierig. Ich glaube, wenn es schon nicht mehr so hoch geht, manchmal reicht es ja auch, wenn es nicht mehr so hoch geht. Ich glaube, manchmal ist das Delta das Entscheidende. Und wenn die Zinsen nicht mehr weiter steigen, man hat ja gesehen, die 10-Jährigen in dieser Woche, wie stark sie steigen. Ich glaube, wenn das aufhört, das wäre, glaube ich, schon für die Psyche der Leute gut. Wäre so meine Antwort. Aber vielleicht, Stefan, eine ganz andere.
Jetzt sag nicht, dass du die gleiche hast, Stefan.
Na, letztes Mal war der Nando ein bisschen sprachlos. Der Fokus muss immer auf Fundamentals bleiben. Das ist das A und O. Ja? Das heißt, wir haben ja diese vielleicht auch so eine Art Maslow'sche Bedürfnispyramide im Aktienmarkt. Ja? Derjenige, der jetzt nicht selber eigene Modelle rechnet, der sollte halt vielleicht in einem Long-Only-Fund investiert sein, in einem ETF. Und dann können wir die Bedürfnispyramide ja steigern bis zu dem, der sein eigenes Modell rechnet. So, und derjenige, der sein eigenes Modell rechnet, investiert wahrscheinlich jetzt noch anders wie der einen Sparplan hat. Das Thema ist ja auch, wir haben ja auch diese Roundtables monatlich. Es ist extrem schwer, den MSCI World zu schlagen.
Ja, der hat in diesem Jahr nur -12% gemacht in Euro. Das ist echt, ja.
Und jemand, der jetzt investieren will, auch sag mal, vielleicht, ja, der sollte den MSCI World jetzt kaufen. Ich glaube, dass du mit dem MSCI World nächstes Jahr 10% verdienen kannst.
Aber wenn wir jetzt aber wieder so ein bisschen risikoreichere Märkte haben, dann kann doch möglicherweise auch der Euro mal drehen. Dann haben wir Peak Dollar gesehen und da ist doch all der Gewinn, den wir jetzt durch den Dollar haben, deswegen ist der MSCI World ja in Euro gerechnet auch nur -12%, dann könnte das ja auch wieder währungsmäßig gegen einlaufen und dass man dann vielleicht doch nicht die 10% kriegt? Oder würdest du sagen, 10% in Euro?
Na, wir haben ja in der Vergangenheit immer gesehen, wenn wir solche Märkte hatten wie jetzt, und das ist ja das Thema, darum haben wir ja den Podcast heute auch gemacht, wir erreichen jetzt die -250-Tage-Stufe. Die -250 Tage sind der Average Sell-Off in einem Zeitfenster im Vergleich zu allen vorherigen Sell-Offs in diesem Bereich, wo sich der Markt immer irgendwo wieder in den Mittelwert begeben hat. Das heißt, es gibt dann Ausreißer noch weiter nach unten. Aber im Durchschnitt ist die -250-Tage-Grenze, die ist jetzt erreicht am 24. Oktober, war immer so ein Wert, wo man anfangen konnte zu kaufen. So, und das heißt ja, was wir im ersten Podcast auch mal angesprochen haben, ist dieses Scaling In, wo ich ein großer Fan von bin. Das heißt, ich habe 5 Geldstücke. 5 Geldstücke sind VR 5 Jetons und jedes Mal, wenn der Markt nochmal 5% fällt, lege ich ein Jeton rein. Das heißt, auch ich bedanke mich auch bei den älteren Damen, die mich kontaktiert haben nach dem ersten Podcast und die haben mich ja gefragt, ob sie jetzt ihre Tech-Aktien verkaufen sollen. Weiß es nicht, ob das reale Accounts waren, aber ich habe zumindest gesagt, ja, würde ich machen. Und das, was jetzt damals verkauft worden ist, kann man ja jetzt wieder reinvestieren. Man kann jetzt mal wieder ein Jeton reinlegen, vielleicht hat man die Hälfte damals verkauft. Jetzt ist es 30% gefallen. Jetzt kann ich ja wieder reinvestieren, aber halt mit dem Geld, was ich damals verkauft habe. Und das ist genau das, was der Aktienmarkt ist. Der Aktienmarkt gibt einem ja täglich die Möglichkeit, einfach auf den Knopf zu drücken. Und das sollte man ja ausnutzen. Ich bin auch kein Fan von diesen ganzen Grafiken immer oder so ein bisschen eine Art Verschwörungstheoretikern, die immer diese Graphen dann aufrufen. Ja, der Aktienmarkt in 50 Jahren oder in 100 Jahren, der steigt immer nur. Nein. Der Aktienmarkt gibt einem täglich die Möglichkeit zu verkaufen und das auch ausnutzen. Und der Aktienmarkt gibt auch einem auch immer wieder die Möglichkeit, wenn andere verkaufen müssen, wieder neu einzusteigen. Aber der Aktienmarkt gibt einem die bessere Möglichkeit wie im Casino. Und das bringt uns immer wieder zu dieser Thematik Risk-Reward, wie bei Twitter jetzt, ja. Die Twitter-Aktie ist bei 52. Der Bitpreis liegt bei 52, aber die Twitter-Aktie war dieses Jahr zweimal schon bei 32. Mhm. So, und der Bewertungsmultiple, der bezahlt wird, der kann ja nur bezahlt werden, weil Musk ein überbewertetes Asset verkauft. Er verkauft quasi, also Pre-Split Tesla bei über 1000 und nimmt das Geld, was er von einer überbewerteten Aktie, die ja langsam in die Bewertung reinwächst. Ja, man muss ja sehen, jetzt haben wir ein 30er Multiple. Er verdient gut, er baut Cash auf, er hat eine hohe Grossmarge, er wächst ja in die Bewertung rein. So, darum war die Bewertung von damals auch gerechtfertigt und auch all gegen die, die immer gegen ihn gewettert haben in den letzten 10 Jahren. Das Produkt funktioniert, die Wettbewerber folgen. Es gibt jetzt den iElectricity von Rolls-Royce für 250.000, Nando Dein Artikel von gestern in der Welt. Es kommen ja diese EV-Modelle kommen ja in den Markt jetzt. So. Aber der Musk sieht ja auch, dass die Wettbewerbssituation wird ja nicht besser für ihn, sondern sie verschlechtert sich eher. Weil,
ja, genau.
Weil die Governments, die Staaten verhängen ja jetzt diesen Fossil-Stop bis 2030. Das heißt, es dürfen keine fossilgetriebenen Fahrzeuge mehr verkauft werden ab 2030. Das heißt, jetzt in den nächsten 8 Jahren wird der Wettbewerb zunehmen. Sei es über Hydrogen, sei es über Fusion. Das wird sich ja jetzt zeigen, was sich am meisten herauskristallisiert. Die Thematik ist ja immer noch, ich kann ja nur 200 Kilometer fahren, wenn ich bei 130 fahre, bleibt das Auto auf der Autobahn stehen. Ja, das ist ja so ein bisschen, ich kenne das ja, wenn man mit einer Frau an der Seite fährt, die auf den Tachozähler schaut und ganz nervös wird, ja.
Ja, das ist jetzt aus doppeltem Grund. Erstens wegen der Geschwindigkeit und zweitens, weil die Batterie
gleich leer ist. Reichweitenangst. Es scheint, okay, jetzt haben wir die Reichweitenangst auch besprochen. Ich wollte zum Schluss, du hast ja am Anfang uns so eine coole Geschichte von Herrn Abramowitsch erzählt.
Abramowitsch,
Die muss jetzt hier nochmal zur Sprache kommen. Was ist denn da die Erkenntnis gewesen, die du damals, als du ihn getroffen hast? Hast du denn irgendeine Erkenntnis, die du uns teilen kannst und vielleicht bist du dann auch, wie der Krieg sich fortentwickelt, ob möglicherweise China Taiwan angreifen wird. Vielleicht hast du da jetzt durch dieses eine Treffen eine geopolitische Einsicht, die uns was aufhellen könnte, was da passieren wird.
Also ich persönlich glaube, ich habe das Buch gelesen von der Catherine Belton zu Putins People und ich glaube persönlich, dass Putin zurücktreten wird. Und ich glaube, dass das eher schon 2023 der Fall sein wird. Und er wird dann zurücktreten, wenn er genug Geld verdient hat. Es gibt ja diese Berichte, dass er quasi hinter verschiedenen Ölhandelsgesellschaften steht, die quasi den Handel betreiben mit den westlichen Staaten. Das heißt, jedes Mal, wenn die Europäische Union in Deutschland eine Rechnung bezahlt, fließt quasi ein großer Teil davon direkt in Putins Kasse. So, und der einzige Weg, aus diesem ganzen Dilemma jetzt herauszukommen, ist, dass er zurücktritt, dass dieser Medvedev zurücktritt etc. und dass eine neue Regierung in Russland an die Macht kommt. Die werden sicher auch, wie er St. Petersburg, gesteuert sein über dieses ganze System, das er aufgebaut hat. Aber das ist, glaube ich, der einzige Weg, dass Russland wieder einigermaßen in die Weltpolitik zurückkommt. Mhm. Und wenn das der Fall ist, ist es ja auch die Diskussion, ob ich jetzt Gas dann beziehe über türkische Pipelines, ist ja auch lustig. Ja, dass quasi das russische Gas dann über Türkei verkauft wird. Aber ich glaube, dass die Möglichkeit besteht, dass er zurücktritt, dass der Druck zu groß wird und die russischen Wahlen sind in 2024. Und wie ich es ja am Anfang gesagt hatte, jeder in Europa hat davon profitiert, nicht nur Deutschland. Ja, und London wurde quasi zu einem Hub von Oligarchen. Das muss man ja mal so sehen.
So, und das ist das Stichwort für Herrn Abramowitsch, lieber Stefan.
Herr Abramowitsch hat hatte ja noch andere Meetings dann in London in den Jahren nach 2008. Herr Abramowitsch hat seine Assets frühzeitig verkauft. Wenn man EFRAS anschaut, wenn man andere Assets anschaut, die wurden alle abverkauft, 5-6 Monate bevor der Krieg begann in der Ukraine. Also ich wache ja normalerweise nie um 5 Uhr morgens auf, ja, aber also es ist auch kein Bullshit, aber ich bin an dem Tag morgens um 5 Uhr aufgewacht. Und ich checke normal nie mein Handy morgens um 5 Uhr, aber ich bin an dem Tag, am 24. Februar, bin ich morgens um 5 Uhr aufgewacht. Keine Ahnung warum. Das ist immer noch
ein Rätsel.
Ein Rätsel, genau. Aber die russischen Oligarchen, die quasi sehr eng waren, die haben ihre Schäfchen ins Trockene gebracht. Und das ist schon alles sehr, ja, sehr hart am Limit.
Aber was würdest du denn jetzt denken, wann der Krieg zu Ende ist? Gibt es da irgendeine Idee?
Nächstes Jahr, hat er gesagt.
23, wenn die neue Regierung dran ist?
Also die russischen Wahlen sind 2024 und ich glaube, dass Putin im nächsten Jahr zurücktreten wird. Dass er quasi die Schuld auf sich nimmt und quasi den Blame mitnimmt und aber quasi als reichster Mann sicher über Musk in Ruhestand geht. Und das ist ja die ganze Thematik, ja, wenn man das ja sieht, das ist ja das Schlimme daran. Im Augenblick verdienen alle verdienen an diesen hohen Energiekosten. Ja, die Energiehändler, Amerika, Saudi-Arabien, Russland, das sind die großen Gewinner dieser Krise. Und man muss ja auch mal sehen, was früher die Presse geschrieben hat über Ukraine. Ja, das ist ja, die haben ja auch die Hand aufgehalten über die Pipelines, die durch die Ukraine geflossen sind. Ja, das ist ja alles, was durch die Ukraine ging, wurde ja verrechnet mit ukrainischen Oligarchen. Das heißt, da wurde auch die Hand aufgehalten. So. Und das bringt uns aber jetzt zu dem weiteren Thema, dass das muss der Vergangenheit angehören und jeder demokratisch gewählte Staat muss dafür Sorge tragen, jeder Politiker, dass es eine Renewable Base gibt, dass es weniger Vorkehrungen gibt gegen Wind, dass es mehr Geld gibt für Solar, dass es mehr Geld gibt für Hydrogen, für Fusion, dass dieser ganze Bereich, den wir ja in Deutschland schon mal hatten wir ja auch im ersten Podcast besprochen mit Conergy, mit SolarWorld, mit Q-Cells, wir hatten das ja. Und wir hatten dann die Möglichkeit, das auch noch besser auszubauen, aber das wurde ja verpasst. Und jetzt, wie in Amerika, es gab diese Tariffs auf chinesischen Wafer, Solar. Mhm. Und ich glaube, die bestehen immer noch. Das heißt, die beschützen ihren heimischen Markt und wollen, dass dieser Sektor wächst. Und das ist für mich ein Thema für nächstes Jahr. Ich glaube, dass Renewables ein ganz großes Thema wird. Und die Thematik ist ja, dass es im Moment von den Produktionskosten ist es ja weiterhin sehr teuer. Wir haben eine Konkurrenzsituation, wo die chinesischen Produzenten im Windbereich, die produzieren nur für 20% der Kosten im Vergleich zu Europa. Und das ist eine Thematik zu deiner Frage, was passiert denn morgen, wenn China Taiwan angreift? Wird Volkswagen dann auch ihre Produktionsstätten zu einem Euro verkaufen wie in Russland? Ich glaube, das ist ein Risikofaktor, der nicht im Markt ist. Was passiert, ganz klar ausgedrückt, wenn morgen China Taiwan angreift, was passiert dann? Wir sehen ja in Taiwan Foxconn, die ganzen Produktionen im PC-Bereich etc., das ist ja alles dort in Taiwan. Ja, dann gibt es die Produktionsstätten in China und das wird ja gerade im Moment von Amerika verlagert zurück. Die probieren ja, quasi wichtige Produktionsstätten zurück zu verlagern. Und der Parteitag der Chinesen hat ja das offen angesprochen. Sie wollen Taiwan langfristig dort integrieren. Das heißt es dann, dass deutsche Firmen, die ja extrem investiert haben in China, dann ihre Assets auch zu einem Euro verkaufen. Quasi dieselbe Thematik, die wir in Russland gesehen haben.
Ja, bloß viel extremer natürlich.
Das ist ein hoher Risikofaktor und der ist nicht in den Preisen.
Nee, der ist überhaupt, nicht in Preisen, weil der Impact wäre ja viel größer als der bei Russland. Also Volkswagen, Mercedes und Co. Okay, beispielsweise sind also aufgeschmissen.
Du keine deutschen Autoaktien kaufen, höre ich da jetzt raus.
Also wir müssen ja nochmal über das Thema Metaverse sprechen. Ich habe ja so meine eigenen Fantasien. Also
Dann.
Ich kann mir ja morgens vorstellen.
Von Mercedes zu Metaverse.
Jetzt kommt die ganz große. Jetzt kommt nochmal der ganz große. Das ganz
kommt so ein bisschen der Angermeier. Psychedelic-Quatsch kommt jetzt. Also
hast du auch? Also in dir steckt auch ein kleiner Angermeier. Jetzt merke ich schon. Im Stefan steckt, in jedem steckt ein kleiner Angermeier. Musst du noch ein paar coole Bilder posten, vorher noch rasieren und dann wird das.
Also wir sind morgens auf Psychedelics und steigen unser autonom fahrendes Auto ein.
Aha.
Sehen, was die Nachbarn tun, haben eine totale Kontrolle über die Gesichter, die in der Straße laufen. Die Kriminalitätsrate geht auf null zurück. Alles ist überwacht. Aldous Huxley, Orwells, das, was damals beschrieben wurde, kann ja passieren. Und auch diese Verknüpfung von Tesla mit Twitter. Twitter ist ja quasi auch quasi ein Tool, um in dieses Metaverse reinzukommen. Ja.
Ja.
Und das ist für mich etwas, Ich glaube nicht, dass wir in Zukunft noch mit 250 über die Autobahn fahren werden.
Okay.
Also ich, was für eine Zeitverschwendung früher. Ja, wir sind da auch durch Deutschland gefahren, haben Unternehmen besucht.
Okay, also jetzt werden wir uns alle, in Zukunft werden wir uns dann im Metaverse treffen. Und jetzt wird natürlich jeder fragen, okay, du hast das Buch ja schon als eine Idee gepriesen. Gibt es jetzt irgendwelche Aktien? Also muss man dann die Meta-Aktie haben, die ja das sogar im Namen führt? Oder was würdest du als Anleger machen, um diese ganz große Vision, die du ja hast, zu stillen?
Es ist schwierig, weil es ist ja genau wie damals. Wir haben das Internetprotokoll gehabt. Und mein liebstes Beispiel ist immer noch unser legendäres Meeting mit dem damaligen Balder CEO. Das war auch eine Tech-Firma aus neuen Marktzeiten, die überlebt hatte. Und der Balder CEO, der wollte Geld von uns. Der wollte eine Kapitalerhöhung machen. Und er hat uns eine Vision gegeben, dass in der Zukunft, das war das Jahr, glaube ich, das war das Jahr 2006, und hat uns die Vision gegeben. Ich weiß noch, wie mein BlackBerry und mein Nokia-Handy lag vor mir, hat uns die Vision gegeben. Die Zukunft wird nur noch so sein, dass du einen Touchscreen hast. Mhm. Ja, und ich habe dann auf mein Nokia-Handy geschaut und habe mir überlegt, was kann ich denn dann mit meinem Nokia-Handy Touchscreen-mäßig machen? Dann ist ja die Thematik mit Match Group, die ja auch diese Metaverse-Thematik ansprechen. Ja, nicht, also quasi Tinder in einem erweiterten Modul. Ja, also nicht nur irgendwie, ich mache da irgendwelche Matches oder, sondern ich bewege mich im Metaverse und treffe ich mich halt quasi über Match Group im Metaverse. Das geht ja dann viel einfacher, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sind da erst am Anfang. Ich glaube, das wird sich herauskristallisieren, aber es ist hochinteressant, wie man diese Realität mit dem Metaverse dann verbindet. Aber so die eigene Version ist schon, dass man dieses autonome Fahren, dieses AD, AI, diese ganzen Technologien, die werden kommen. So ein bisschen wie, wenn man sich an den Film erinnern kann, 12 Monkeys mit Bruce Willis, der da in seiner Kabine schläft und morgens dann mit seinem Raumschiff rausgeht und überall fliegen diese ganzen...
Legendärer Film.
Vielleicht eine Idee fürs Wochenende, 12 Monkeys schauen.
Oh, den, also kann ich auch noch empfehlen, habe ich schon 82 Mal gesehen.
Gibt es da eine Anlageidee aus den 12 Monkeys?
Ich glaube, wir haben ja im Januar auch besprochen, Microsoft. Ich glaube, Microsoft wird wieder ein Player sein. Also jetzt nicht hohes Risiko Investment, aber ich glaube, Microsoft wird im Metaverse aktiv sein. Die Thematik ist ja auch jetzt genau bei Meta, ist es ja. Bei Meta ist auch genau das Thema. Jetzt willst du bei Meta investiert sein in der Phase, wo der CapEx läuft. Investoren wollen in der Regel nicht in eine Aktie investiert sein, wo der CapEx läuft. Ja, das ist ja immer die Thematik. Wenn der CFO in einem Meeting anfängt zu erzählen, wie viel CapEx er...
Ja, klar.
Zum Beispiel wie bei Volkswagen. Ja, das ist ja auch, ich glaube, Holger hat ja auch Volkswagen-Aktien.
Der hat alles.
Volkswagen braucht 140 Milliarden. Das ist so eine Nummer, die aufgerufen wurde. Sind diese 140 Milliarden, die im Raum stehen, die sie investieren müssen, um näher an Tesla heranzukommen, um diese Transformation zu machen über ihre eigene Software zu diesem Thema autonomes Fahren? Das ist das Geld, was aufgewendet werden muss. Und das ist natürlich das Geld, was nicht anhand von, wie bei Apple, Share Buybacks, Dividends, an die Investoren zurückfließt, sondern das wird in das Unternehmen investiert.
Ja, das ist für die Kapitalmärkte erstmal weg. Das ist so.
Genau.
Hast du denn bei Metaverse gesagt, bei Meta selbst ist es irgendwie schwierig zu sagen, weil die sind eigentlich in der Phase, wo es gerade nicht so gut läuft. Was in Anlagezeitraum reden wir denn eigentlich? Wann kann es da tatsächlich Impact geben, Auswirkungen wirklich von diesem großen Thema? Viele halten es ja auch gar nicht für so groß und oder für sehr weit weg noch.
Also Meta ist ja quasi in allen ihren einzelnen Unternehmensteilen quasi so ein bisschen under attack. Ja, wir sehen diesen Crackdown bei WhatsApp von den amerikanischen SEC, die da quasi auch jetzt im Investment Banking Bereich nur als ein Beispiel gesagt hat, man darf keine quasi Investment-Empfehlungen über WhatsApp mehr schreiben. Quasi, wenn ich mit Kunden in Kontakt bin, darf ich nicht WhatsApp. Finde ich sowieso völlig irrsinnig. Ja, es gibt ja das Bloomberg-Terminal. Dort gibt es ja den perfekten Chat eigentlich, um sowas zu diskutieren.
Ja, in der Tat.
Das ist ja auch alles aufgenommen und wird gespeichert. Somit frage ich mich immer, was die alles über WhatsApp gemacht haben. Aber sie sind under attack bei WhatsApp, über Telegram, über Signal. Das heißt, es gibt Konkurrenzprodukte, die sehr gut sind. Sie sind under attack bei Instagram gegen TikTok. Asiatischen Bereich, denke ich, ist WeChat der führende Dienst. In Südkorea dieses Kakao, was jetzt quasi diese Woche einen eintägigen Fallout hatte, wo es einen Tag lang nicht lief, und hat man mal gemerkt, was da passiert. Da hat ja die südkoreanische Regierung hat sich ja eingeschaltet und hat mal jetzt gefragt, was ist da überhaupt passiert, dass dieser ganze Dienst, der ja nicht nur Chat hat, sondern Banking.
Ja, das ist ja diese Super-App praktisch, ne, die wir sozusagen bei uns im Westen noch gar nicht so haben. In China haben wir es mit WeChat ja auch, genau. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Wer glaubst du, wenn du dich mit dem Thema ja offenbar so intensiv beschäftigst, wer kann denn bei uns im Westen am ehesten die Super-App bauen und haben? Also bisher dachte man immer, das wäre dann Facebook bzw. Meta, aber da wachsen ja auch die Zweifel. Vielleicht ist es doch Apple zum Beispiel.
Ist schwer. Ich glaube, man muss sich das weiter genau anschauen, sich damit beschäftigen und einfach, vielleicht mit einem ETF wieder, sind wir bei dem Thema wieder, gibt ja auch zu dem Thema Baskets, die man kaufen kann.
Das ist ja auch genau unsere Devise letztlich, Stefan, muss man sagen. Also am Ende, nicht, dass es am Ende immer alles auf den ETF hinausläuft, aber das ist natürlich grundsätzlich immer eine Option, gerade wenn man sich nicht so sicher ist und man kann sich ja nicht immer sicher sein, ob es jetzt irgendwie wirklich schon wieder nach oben geht oder ob wir noch eine gewisse Zeit warten müssen. Also von da, aber ich merke schon, wir können beim nächsten Mal, können wir vielleicht sozusagen uns mal direkt den Fokus auf Tech werfen mit dir zusammen. Und weil es wird sicherlich den nächsten Termin geben, mit uns dreien hier. Wobei ich sagen muss, vor ungefähr 10 Sekunden hat Holger schon hier das Studio verlassen, weil er direkt zum TV-Auftritt nach oben musste. Und deswegen würde ich sagen, unseren klassischen Spruch, haben wir die Welt jetzt auch umrundet? Oder hast du noch ein Thema, was dich so richtig beschäftigt, was du auf jeden Fall noch uns mitteilen möchtest?
Nee, ich danke euch und ich glaube, das Tech-Long ist interessant, langsam. Sicher auch im Immobilienbereich. Ich glaube, dass wir in den nächsten 2-3 Monaten diese Core-Inflation-Thematik sehen werden. Alle erhöhen die Preise, bis wir quasi genau an dem Punkt angekommen sind, wo die Kurve oben ist und wo sich quasi diese Kurve dann wieder abflachen wird. Und ich glaube, das wird sehr interessant sein.
Und weißt du, was wir machen?
Ja. Daumen und abschließend. Ich glaube, dass Q1 2023 kann man auch wieder Geld verdienen am Aktienmarkt.
Und weißt du, was wir machen? Beim nächsten Mal, das war ja sozusagen heute auch eine Erfolgskontrolle, beim nächsten Mal hören wir uns dann wieder, wenn wir sagen können, ob auch diese Prognosevorhersage eingetroffen ist. Und dann schauen wir wieder nach vorn. Stefan, vielen Dank, würde ich sagen. Sehr spannend. Wir hören uns. Schönes Wochenende. Ciao. Also ein Wort vielleicht nochmal zu der Putin-These von Stefan. Ich finde die ja sehr spannend, allerdings auch relativ gewagt, wie ich finde, weil ich meine, erstens der Typ, also Wladimir Putin, der hat ja seine finanziellen Schäfchen eigentlich schon jetzt in Trocknen, sagen wir doch mal ehrlich. Und zweitens würde ich als Laie, als Außenstehender sagen, ist der nicht eher Machtmensch, als dass es ihm irgendwie auf die ein oder andere Milliarde noch ankommt. Also, und der, ich meine, drittens, der ist 69 Jahre alt, da kommt es eben eh nicht mehr so darauf an, ob man noch ein paar Milliarden weiter einsammeln kann. Aber ich, wie gesagt, spannende These, habe ich so noch nicht gehört.
Ja, ich fand ja spannend, also was Stefan so alles konsumiert hat und wie gut er, also von deinem Zeitungsartikel bis zu meinen Tweets, bis zu
Kreuzfahrt Podcasts, meiner Mutter.
Die Kreuzfahrt deiner Mutter, oder er konnte sich sogar noch daran erinnern, dass meine Mutter, als sie damals noch gelebt hat im Januar, ihn für gut befunden hatte. Also es ist einfach wirklich ein vielseitiger Mensch, der scheint irgendwie, aber wenn du Hedgefondsmanager bist, musst du ja auch alle Informationen immer irgendwie parat haben und musst immer gucken und musst immer das sortieren, was das für deine Sachen sein kann. Und doch, ich fand es interessant, dass er viel optimistischer war.
Ja, stimmt. Also das muss ich auch sagen, das finde ich richtig positiv, wenn jemand, der so nicht qua
Job so Optimist sein muss, weil ich meine, viele Fondsmanager oder ja, die müssen natürlich oder sind logischerweise optimistisch, weil sie damit ihr Geld verdienen werden. Aber er ist ja, er muss nicht Optimist qua Amt sein. Ja, ich meine, er verdient auch, das hat er erzählt und auch gezeigt, auch mit fallenden Kursen verdient er Geld und trotzdem hat er doch ein ziemlich optimistisches Szenario gezeichnet, was so in 2 bis 3 Quartalen geht er dann long. Also das finde ich schon. Also
klang so ein bisschen, bei nach März und was man auch sagen muss, klang auch fast schon bei Tech vielleicht schon ein bisschen früher sogar. Also die März war ja eher so die zyklischen Werte und Tech oder auch Immobilien könnten ja mit den Zinsen möglicherweise jetzt schon eine Wende erleben. Und spannendes Ding. Und weißt du, wo ich jetzt hier sitze, Nando? Ich bin ja nach dem TV-Studio direkt in den Zug gesprungen.
Ja, du bist wirklich ein rasender Reporter, Holger. Also muss man wirklich sagen, du
und soll ich dir, sprintest ich muss dir noch
doch ein, während des Podcasts ich muss dir, in das TV-Studio.
Ich muss dir ein Positives sagen. Ich habe ja mit der Deutschen Bahn bisher nur negative. Also ich saß dann wirklich, es war relativ würdelos, saß ich irgendwo auf dem Gang in der Nähe von der Toilette, weil der Zug war wahnsinnig voll. Dafür hatte ich 93 Euro ausgegeben. Es ging nach Bamberg, beziehungsweise hier im Kloster Banz. Und dann kam also dieser Schaffner zu mir und sagte, oh, Sie sehen so aus, als ob Sie viel entspannter arbeiten könnten, wenn Sie in der ersten Klasse säßen. Ich schenke Ihnen eine erste Klasse. Und
was?
Soll ich dir was sagen? Ich durfte in die erste Klasse gehen. Ja. Und dann saß ich da wirklich in der ersten Klasse. Das Internet funktionierte da auch nicht besser als in der zweiten. Immerhin, das kann ich schon mal sagen. Aber ich saß dann ganz entspannt von Berlin, wenigstens für meine 93 Euro in der ersten Klasse und musste nicht immer versuchen, den Computer wegzuziehen, wenn die Leute mit ihrer Tasche an mir vorbei rammelten und irgendwie.
Sahst du so schlimm aus oder warum hat er denn Mitleid?
Ich weiß es nicht.
Mitleid.
Nein, das war irgendwie, ich habe mit ihm über Gott und die Welt geredet, weil die App wieder nicht funktionierte. Und wir reden einfach über Deutsche Bahn. Und dann meinte er irgendwie, also ich habe jetzt nicht die Nummer gemacht, wissen Sie was, dann sage ich das im Podcast. Überhaupt nicht. Es war einfach, ich war ein ganz normaler Mensch.
Wie du sonst immer machst.
Nein, das mache ich nie, Sommerfeld. Ich war ganz normal, saß ich da mit meiner Maske auf und wir redeten einfach über die Deutsche Bahn.
Und vielleicht hast du ihn auch einfach mal ausreden lassen. Vielleicht hat das einfach auch schon gewirkt.
Meinst du? Gut, also jetzt sitze ich hier im Kloster Banz, wo ja die CSU immer ihre Klausuren macht, so im Fränkischen, wo der Defner ja herkommt und das ist so eine Bierstadt hier, da gibt's, weiß ich nicht, so eine 7-Biere-Tour kannst du ja buchen, die leben ja von Tourismus, habe ich mir erklären lassen und das Kloster Banz ist wunderschön, also wirklich ein großartiges Kloster und da muss ich noch einen Shoutout an Rupert machen, der macht nämlich hier Stipendiatentreffen von der Hans-Seidel-Stiftung und da soll ich dann morgen jungen aufstrebenden Menschen was von finanzieller Freiheit erzählen.
Ah, das ist doch toll.
Oder?
Und das ist auch ein super Stichwort, weil junge, aufstrebende Menschen.
Ja. Das haben wir nämlich ab kommender Woche. Da bin nicht ich mache den Podcast, du bist nächste Woche nochmal dran. Da haben wir schon einen jungen, aufstrebenden Menschen.
Ja, stimmt.
Und wir haben noch einen, der noch jünger ist als du und als auch ich, nämlich Laurin. Ihr kennt ihn schon, er hat damals mit Philipp im Sommer mal hier gehostet und da war ja die Frage, er hat ja selbst gefragt, soll ich häufiger kommen? Und da gab es immerhin eine Antwort und da hat die Frau geschrieben, Claudia schrieb damals, also den Laurin, den würde ich auch häufiger mal haben wollen. Und daraus hat er dann das Votum gemacht und wir fanden das alles toll und jetzt kommt er zu uns und wir freuen uns und es ist der Sechste im Runde, im Bunde, oder? Ist der
Sechste? Ja, wir sind jetzt ein Sextett. Wir sind ein Sextett. Laurin ist jetzt unser neuer AAA mit Host, Co-Host und
kommt aus dem Ruhrpott. Man wird es hören und müssen mehr Leute schreiben, müsst ihr alle sagen am Montagmorgen, Laurin ist ja die Generation Snowflake, da will man ja auch nicht mit, da will man auch mit positiver Kritik kommen am Anfang.
Aber dann haben wir Ruhrpott, alle. Dann haben wir aus dem Ruhrpott kommt er.
Sachsen.
Wir haben Sachsen, nee, ich mach den direkt in der Sachse, wir haben einen Ruhrpottler, haben Saarländer, wir haben einen Hesse.
Ja.
Philipp.
Wir haben auch die Anja, ist ja auch. Obwohl Anja kommt aus dem Norden. Anja ist
Norddeutschland.
Ja, Norddeutschland, stimmt,
so wie ich, recht. Als Mecklenburger.
Die wohnt jetzt nur halt da in
und sie ist ja dann aus Schleswig-Holstein. Und dann haben wir
die ganze bundesdeutsche Welt. Ja. Dann haben wir hier, das sind diverse Podcaster.
Ja, so muss es sein.
Ja. Und das wollt ihr nicht verpassen, diesen Ruhrpöttler. Und deshalb kann ich nur sagen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Genau, und Laurin und mich hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.